Service bitte.
Long time no see, sagt man so schön. Liebe Leute, welcome back zu Service bitte, dem Interview-Podcast rund um das Thema Service in der Gastronomie. Mein Name ist Patrick Nottebaum und nach einer sehr, sehr langen Sommerpause freue ich mich, nun endlich die nächste Episode euch präsentieren zu können. Und zwar spreche ich heute mit Miguel Calero. Miguel macht U-Dinner, ein paar von euch kennen ihn bestimmt. Das ist eine Eventagentur, die für Endkonsumenten Events mit Köchen in Locations macht, die man so normalerweise nicht kaufen kann, also eine Besonderheit. Und der liebe Miguel ist Spanier, kann uns durch seine Historie, war mal Restaurantleiter in Vendôme unter anderem, und seine Vernetzung in der internationalen Gourmetwelt mal ein bisschen was erzählen zum Thema, was machen andere und was können wir Deutsche und was können wir nicht. Die Episode ist wesentlich länger, als wir das sonst gemacht haben und verlässt auch ein bisschen die normale Story. Ist jede Sekunde wert, glaubt mir. Viel Spaß. Yo, here we are. Miguel, schön, jawohl, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Im schönen Köln treffen wir uns hier gerade. Gott sei Dank ist es sehr gut von den Konditionen hier, weil draußen ist die Hölle. Wir haben südländische Temperaturen und da bin ich sehr froh, dass wir hier in einem schönen Design-Office sitzen, was wohltemperiert ist und hier in Ruhe mal über unsere Themen sprechen können. Unser Ding war, ja, oder ist, Service bitte, was können wir machen? Was ist das Ding Service? Und du bist sicherlich einer derjenigen in Deutschland, die ja schon so ein bisschen für das Ganze stehen und auch lange Jahre in der Spitzengastronomie irgendwie unterwegs warst, jetzt dein eigenes Ding machst und auch international gut vernetzt bist. Und deswegen freue ich mich sehr auf den Austausch, was wir vielleicht von anderen lernen können, was so ein bisschen Einstellungssache ist. Und ja, vielleicht holst du uns einfach mal ins Boot, so was. Wie bist du an den Job gekommen? Mhm.
Ja, erstmal herzlichen Dank, wie gesagt, dass ich dabei sein darf. Und schön, dass du mich hier in dem wunderschönen Köln besuchst. Wie bin ich in die Gastronomie gekommen? Das war eigentlich nicht geplant. Bin ja Spanier, also ich bin Sohn von Gastarbeitern. Mein Vater ist 69 nach Deutschland gekommen und meine Mutter 71. Und meine Eltern haben sich natürlich schon sehr, sehr stark gewünscht, dass ich einen handwerklichen Beruf mache. Und habe dann zuerst auch eine Ausbildung angefangen als, heute würde man glaube ich sagen, Energieanlage. Elektroniker. Und dann war es halt immer so, dass ich mich halt ein bisschen hab treiben lassen. Mich haben Menschen immer interessiert und vor allen Dingen auch immer fasziniert. Und ich hatte einen Bekannten, dessen Schwester eine Hotelfachausbildung damals gemacht hat. Und die ist jeden Tag wohl, so hat es mir zumindest mein Freund immer erklärt, mit glühenden Augen nach Hause gekommen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das würde ich mir mal anhören, das würde mich mal interessieren. Die haben auch, wie auch heutzutage, gab es auch damals schon einen großen Bedarf an jungen Menschen. Ich habe mich einfach mal beworben, die haben mich genommen, dann bin ich kleben geblieben. Also das war jetzt keine große Karriereplanung und so bin ich dann halt im Service gelandet. Ja.
Küche war nie ein Thema für dich?
Nee, Küche war nie ein Thema, weil ich immer ein sehr kommunikativer Typ war und mir war immer sehr, sehr wichtig, auch diese Vielfältigkeit, dessen Dimension ich damals nicht gekannt habe, aber diese Vielfältigkeit, wo eine Tür aufgeht und jeden Tag hörst du Geschichten, jeden Tag lernst du neue Menschen kennen. Das ist ja wirklich als junger Mensch, habe ich ja manchmal nächtelang nicht geschlafen, nicht weil ich mich über irgendwas geärgert habe, sondern weil das war ja was wir aus Filmen kennen, was man in 90 oder 120 Minuten Hollywood mit Millionen in irgendeiner Art und Weise versuchen auf die Leinwand zu bringen, sind ja Geschichten gewesen, die wir ja eigentlich als stehender Gastgeber jeden Tag von unseren sitzenden Gästen gehört haben. Und das hat mich natürlich umgehauen. Deswegen war für mich eigentlich immer klar, am Gast oder am Menschen zu sein.
Okay, cool. Was war das für ein Haus, wo du deine Ausbildung gemacht hast? Was war das für ein Level?
Das war ein 4-Sterne-Hotel. Das war damals ein Holiday Inn. Und die sind dann ein paar Mal verkauft worden, aber es war eigentlich kein relativ hohes Niveau. Aber die Geschichten der Menschen hat nichts mit Level oder mit bestehenden Kallen zu tun, sondern das ist einfach, ist der Mensch interessant, ja oder nein. Und Reisende sind immer interessant. Und das, was wir natürlich immer in der Gastronomie haben, sind eigentlich oft immer Reisende. Das kann aber auch jetzt der Düsseldorfer sein, der nach Köln reist oder umgekehrt. Also das muss jetzt nicht unbedingt der Amerikaner oder der Inder oder der Asiate sein, sondern wir haben natürlich auch super interessante Menschen hier und Reisende, wie gesagt, haben immer ein bisschen was zu erzählen und wir haben ja, oder ich habe ja das große, große Glück gehabt, da kann ich auch gar nicht so viel dafür, außer dass du vielleicht nachher die Leistung dann erzielt hast, aber du hattest ja immer auch die Zeit mit den Menschen auch zu kommunizieren. Das bedeutet, ich komme ja eigentlich nicht aus dem klassischen Gastronomie, wo der Gast kommt, bestellt, isst, geht in 20 Minuten, sondern ich habe ja das große, große Glück gehabt, in zwei sensationellen Restaurants wie die Schwarzwaldstube und das Restaurant Vendôme mit Wohlfahrt und Bissler zu arbeiten, wo du eigentlich immer wusstest, dass der Gast zwischen 3 bis 4,5, 5 Stunden bei dir ist. Und so hat man dann natürlich auch immer einen anderen, intensiveren Kontakt mit den Gästen führen dürfen.
Das heißt, so die Chance, sich mit jemandem auszutauschen, ist natürlich aufgrund der Dauer schon eher gegeben, weil irgendwann muss man Lücken füllen, so wenn jemand nicht essen oder man genau. Entertainment. Also genau. Gäste sind ja verschieden. Es gibt ja die, die sagen so, ich möchte die Klappe halten, genau. Ich esse jetzt hier und alles
genau.
gut.
Genau.
Und es gibt die, die schon so leuchten und so.
Genau. Ja, es gibt ja viele Vorteile. Also ich denke mal, mittags, wenn du eine Salatbar führst, wo ich natürlich auch sämtlichen Respekt habe, aber da trinkst du eine Apfelsaftschorle und isst einen Salat, ist natürlich schon eine andere Hürde, wie wenn Gäste sich, sagen wir mal, auch innerhalb von 3,5 oder 4 Stunden verändern, weil ich meine, der jede weitere Schluck
also das, der
gefühlt ja, mit Alkohol ist, hast du manchmal Leute, die extrem distanziert sind und danach quasi dich ins Testament mit aufnehmen. Also da gibt
Das kann ich mir vorstellen. Wenn der Sommelier einen guten Job macht, dann
go. Und das hat wirklich schon seinen Reiz. Ja, und das ist schon, ja, wie gesagt, also ist immer noch faszinierend, packt mich immer noch. Ich bin ein Suchender, ich bin ein Neugieriger und von daher, das ist schon, das ist auch ein großes, großes Stück Faszination dieses Berufes, den wir manchmal vielleicht auch nicht gut vermitteln, weil er auch nicht so gut vermittelnd ist. Man merkt es halt einfach oder ich spüre es halt oft, dass ich manchmal in Restaurants sitze, wo du halt unheimlich motivierte Mitarbeiter hast, aber sie arbeiten vielleicht ein bisschen mehr für sich und arbeiten imaginär im Kopf eine Checkliste ab, ob ich alle Punkte oder alle Dinge, die man mir jetzt vorgegeben hat, Schlüssel habe ich gefragt, ob alles recht ist oder habe ich jetzt Besteck eingedeckt, kommt der nächste Gang, habe ich abgerufen, haben die schon den nächsten Wein? Also und das spürst du halt manchmal, und gerade bei jungen Leuten, denen natürlich eine gewisse Lebenserfahrung fehlt. Ja, da spürt man es vielleicht ein bisschen mehr. Und im anderen ist es, glaube ich, heutzutage, und das vergessen wir auch so ein bisschen, der sitzende Gast, der natürlich heute auch extremst zugemüllt wird mit wirklich sehr, sehr unnötigen Informationen, sucht ja auch in diesen Restaurants, wenn er mal irgendwo 2, 3, 4 Stunden lang die Seele baumeln lassen möchte, sucht er natürlich auch ein bisschen den persönlichen Kontakt. Und ob jetzt, natürlich ist es wichtig, dass das Besteck sauber ist und auch zur richtigen Zeit kommt, aber ich glaube, dass Menschen auch Gastgeber suchen, mit dem man sich nicht unbedingt auf finanzielle Höhe, weil das ist natürlich unmöglich, aber dass man sich schon aufgrund der Lebenserfahrung auch auf Augenhöhe begegnet. Und ich glaube, dass die Emotionalität heutzutage gerade in deutschen Gefilden leider Gottes viel zu sehr auf der Strecke bleibt.
Wir haben das Thema, der Tony Askitis war einer unserer allerersten Menschen, die da mitgemacht haben.
Ja.
Und der hat gesagt, Leute, real sein.
Ja.
Sehe ich immer wieder. Also ich halte es für sinnvoll, dass ein Corporate oder Leading Hotel oder so, die haben ja so Standards, die du abtackern musst, die auch getestet werden, die auch auditiert werden. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann fehlt dir ein Punkt in der Bewertung.
Klar.
Das macht ja Sinn. Die Frage ist halt nur, wie viel Freiraum ist überhaupt noch da?
Ja, es ist manchmal schwierig, weil real sein, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde das auch immer gut. Nur ein 20-Jähriger ist natürlich anders real wie jetzt, sagen wir mal, ein 50-Jähriger.
Manchmal schon, ja.
Und wenn da, ich meine, ich stelle mir immer so die Situation vor, da kommt ein 50-Jähriger mittelständischer Unternehmer mit 150 Mitarbeitern und einem gewissen Umsatz. Und der kommt jetzt in ein Restaurant und da kommt jetzt ein 20-Jähriger, der real ist und sagt, ey, Alter, was soll ich denn jetzt hier ins Glas, mit was möchtest du denn heute den Kopf vollballern? Das meint er gar nicht böse, aber der redet halt einfach so.
Unterschiedliches mit, also, Level halt, ne?
Ja, also manchmal und Bro und keine Ahnung, also wir sollten schon nicht vergessen, also da gehört schon, eine gewisse Kinderschube gehört schon dazu. Man kann schon ein bisschen entspannter und ein bisschen lockerer sein, ja, das ist korrekt. Das Problem ist halt einfach nur, und davor habe ich immer gewarnt und tue es auch heute noch, es gibt nichts, was man, wenn man es mal gesagt hat, zurücknehmen kann. Du darfst, du kannst dich nur entschuldigen, aber, und da neigen natürlich man dazu. Und dann muss man, man darf man auch nicht vergessen, dass Leute, die sagen wir mal mit einem gewissen Erheiterungsgrad im Sitzen, nehmen die vielleicht auch etwas anderes auf, obwohl man es gar nicht so gemeint hat. Und ich glaube auch, und auch das muss eigentlich relativ klar sein, in einer hierarchischen Brigade darf der Chef manchmal Dinge sagen. Ja, gerade ich war immer auch sehr, sehr bekannt für ein loses Mundwerk, aber meine Mitarbeiter hätten das dem Gast nicht so sagen dürfen. Man nimmt es mir ab, weil du halt dann real bist, aber diesen Zyklus oder diesen Zustand musst du dir auch über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte erarbeiten. Und deswegen neige ich da immer dazu, also wenn ein 50-jähriger Maitre, ich sag jetzt mal immer mein geliebtes Tantris, da sagt natürlich irgendjemand was, der schon 35 Jahre im Laden ist, dann klingt das natürlich anders, wie wenn der 20-Jährige, der daneben steht und der hat das gehört und am nächsten Tag sagt er das mal einem anderen Gast.
Ja, schon klar.
Und dann geht das nach hinten los. Also real sein, ja, finde ich okay, ja, finde ich gut. Im Verbalen manchmal, weil die heutige jugendlichen Sprache vielleicht nicht ganz so eins zu eins übereinstimmt mit, sagen wir mal, den Gästen, die manchmal dort sitzen. Aber real sein ist bestimmt auch gut. Aber trotzdem ist das ein langer, langer Weg und auch ein sehr, sehr intensiver Schulungsprozess. Und ich glaube, da müsste man mal ansetzen, weil man zeigt alles, was man servieren muss, was auf dem Teller ist. Aber ich glaube, dass wir relativ wenige Schulungen in Deutschland, zumindest in Restaurants oder in großen Hotelketten anbieten, die sich mit Körpersprache befassen. Ich hoffe, ich trete da jetzt keinem zu nah. Aber ich glaube, verbal, wie empfinden Menschen, wenn man etwas sagt? Ich glaube, das kommt heutzutage im Vergleich zu dem, was man sonst angeboten bekommt, glaube ich, zu kurz.
Ich glaube, das Thema Moderation zwischen den Generationen, da schimpfe ich mich auch manchmal so ein bisschen, weil ich halt in meinem anderen Job mit Auftraggebern diskutiere, die sind irgendwie Babyboomer, keine Ahnung was, um die 60.
Mhm, ja.
Und auf der anderen Seite sind die jüngsten Talente, die sich mit uns auseinandersetzen, irgendwie so gerade mal 18, 19.
Ja, klar.
Und das ist halt komplett eine andere Welt und die verstehen sich untereinander null und ich bin manchmal halt so wie so ein Katalysator dazwischen,
deshalb
pass auf.
Ja, wie so ein Vermittler.
Genau, das ist noch alte Schule, das und das wird erwartet und die dann erstmal so, oh, das hat mir noch nie einer gesagt.
Ja.
Meinst du, das ist ein Ansatz für uns, dass man mal so neben dem ganzen Befähigen, was wird denn ja, auf welcher Tupfer ist was und wo kommt welches Besteck hin, dass man einfach auch mal sagt so, was ist deine Sprache versus andere Sprache?
Klar, natürlich. Also ich glaube auch, dass ich habe das früher sehr, sehr gerne gemacht immer im Vendome und zwar, das waren Rollenspiele. Ja, das waren einfach immer Rollenspiele, dass man gesagt hat, okay, die Mitarbeiter setzen sich mal hin, spielen jetzt mal Gast und dann entscheiden wir mal. Und ich sage jetzt mal immer so ein plakatives Beispiel, da sitzen halt zwei Mitarbeiter, ein dritter Mitarbeiter kommt dann zu den Gästen und sagt dann, womit möchten Sie heute Abend denn den Abend beginnen? Und dann war die Antwort nicht mit einem Glas Champagner, sondern die Antwort war mit einer anderen Bedienung. Also das sind so Rollenspiele, wo ich dann immer sage, ich habe das natürlich immer provoziert, aber ich sage halt immer wieder, man muss auch drauf aufpassen und auch das sind Rollenspiele ganz, ganz wichtig. Niemals Fragen stellen, wo Ende offen ist. Also das bedeutet, gib den Leuten gar nicht so viel Möglichkeit, sondern sag halt einfach klipp und klar, was diese Frage beinhaltet. Möchten Sie den Abend mit dem Aperitif beginnen? Weil dann kommst du aus der Nummer nicht raus. Aber wenn du natürlich sagst, womit möchten Sie den Abend beginnen, können 150.000 Fragen kommen. Und Gäste sind natürlich auch manchmal witzig und wollen auch in gewisser Weise vorweg schon abstecken und Duftnoten setzen. Und dann ist der Abend eigentlich quasi gelaufen, weil du stehst natürlich dann wie so ein kleiner dummer Schuljunge. Man
muss natürlich auch viel rudern, um irgendwie da wieder rauszukommen.
So sieht's aus. Also von daher sind, glaube ich, Rollenspiele meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig. Ich finde es Minimum genauso wichtig, wie zu wissen, was natürlich auch auf dem Teller ist. Aber ich glaube, wir prügeln, oder also jetzt nicht prügeln im Sinne von schlagen, aber ich glaube, dass wir, oder in vielen Lokalen habe ich das Gefühl, dass Menschen viel zu viel Input in theoretischem Wissen gegeben haben, aber wie man eigentlich quasi mit dem sitzenden Gast, der letztendlich auch der Entscheider ist, umzugehen hat, könnte man zumindest ausbauen, sagen wir es mal vorsichtig formuliert, dass man es ausbauen könnte, sollte, meiner Meinung nach sogar müsste.
Müsste, ja, denke ich auch. Macht Sinn.
Ja.
Was hältst du davon, dass dieses Zusammenspiel zwischen Küche und Service, also so wie die, das, was ich draußen registriere, ist halt ein sehr starker Fokus auf das Essen, weil dafür kommt man ja eigentlich.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Insgesamt ist es aber doch ein Gesamtpaket, das heißt Getränke, Wein, Service, Atmosphäre. Mhm. Qualitätsniveau ist natürlich so, dass das was Gesamtpaket macht. Und da ist für mich die Frage, kann man in manchen Restaurants, ist aufgrund vielleicht auch von Mangel mittlerweile so, dass die Jungs aus der Küche auch rauskommen und die Sachen hinstellen und dann kurz erklären, was ich manchmal sehr locker finde. Ich habe das in Prag gerade erlebt in einem Restaurant, wo jedes Mal ein anderer Koch rauskommt, stellt das hin, gießt es an, erklärt, was es ist und haut wieder ab.
Ja.
Aber so dieses wirkliche, so dich um den Gast kümmern, macht halt der Kellner, der für den Tisch zuständig ist. Und das finde ich eine geile Kombination.
100%.
Macht das Sinn? Weil da kommen die Jungs mal aus der Kachel raus und vorne hat man
Also grundsätzlich, ich bin offen für alles und es macht alles Sinn. Was ich so ein bisschen schade finde, und das beobachte ich wirklich auch sehr, sehr intensiv, Deutschland ist ein Land, was alles perfektionieren möchte, aber perfektionieren möchte im Sinne von erstmal von einer Kopie sein. Also das bedeutet, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir weniger die Dinge aufnehmen, die im Ausland, wir können uns ein bisschen beraten lassen, ist jetzt der falsche Begriff, aber wir können uns ein bisschen beeinflussen lassen, das finde ich völlig in Ordnung, aber wir müssen auch immer uns auch damit auseinandersetzen. Ich bin natürlich auch ab und zu mal außerhalb Deutschlands unterwegs. Und die Frage ist halt immer wieder, wenn du Deutschland in irgendeiner Art und Weise Gäste oder Mitarbeiter befragst, was fällst du aus Skandinavien? Dann kommen immer ein paar Begriffe. Und was findest du in Spanien? Die Frage ist halt immer, wenn ich in Spanien bin und sage den Spaniern, was hältst du für Deutsch? Das hat so mit unserer Art und Weise der Gastronomie 0,0 zu tun. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir nicht unbedingt nur Einflüsse aus dem Ausland nehmen und hier bis zur Unkenntlichkeit perfektionieren und auch natürlich logischerweise auch sehr, sehr erfolgreich damit sind, sondern ich würde mir auch, sagen wir mal, von der jüngeren Generation wünschen, dass sie sich auch mal ein bisschen die Zöpfe abschneiden lassen und zu sagen, eigentlich, was ist Deutsch und wo wollen wir eigentlich mal den nächsten Trend setzen? Weil ich glaube, und davon bin ich auch fest von überzeugt, wir haben einfach eine unheimlich hohe Anzahl von so genialer Gastronomie, die muss weder besternt sein, noch muss sie irgendwelche Kochmützen haben, Punkte, Bestecke oder keine Ahnung was, sondern wir haben halt einfach, wir haben zwei Riesenvorteile. Punkt eins, wir haben einfach eine unglaubliche Bandbreite, die meiner Meinung nach auch, jetzt nehmen wir mal, um es nicht ganz global zu machen, Europa, kein anderes europäisches Land hat diese Bandbreite an Gastronomie, wie sie Deutschland repräsentiert. Weil, jetzt nehmen wir mal nur den Spitzensegment, wir haben frankophile Küche auf absolutem Drei-Sterne-Niveau. Ja, dann kann ich dir, Klaus Erfurt kocht frankophil.
Klar.
Thorsten Michel in der Schwanzwild-Studie kocht frankophil. Clemens Rambichler kocht. Wir haben technisch auf allerhöchstem Niveau, das, was die Spanier früher gemacht haben, mit Mann Bissler und mit Mann Elberfeld. Wir haben asiatische Einflüsse auf absolutem Weltklassenniveau mit Bau. Christian Bau. Genau. Und wenn du dir diese Dinge natürlich in irgendeiner Art und Weise intensiver mal anguckst, würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es in Frankreich eigentlich einen deutschen Einfluss geben müsste, wo jemand drei Sterne bekommt. Und den gibt's halt leider nicht. Was ich damit sagen will, ist halt, wir erkennen manchmal nicht, dass in Skandinavien du eigentlich von Norden bis Süden ähnliche Akzente vorgesetzt bekommst. Deswegen gibt es ja auch nur ein Lieder oder maximal zwei Lieder. In Spanien war es halt natürlich so, dass die Küchen immer sehr, sehr ähnlich waren, denn die waren extremst technisch geprägt, natürlich gepaart mit guten Produkten, aber das waren immer Produkte, die sie im Umkreis hatten. Aber wenn man sich natürlich diese Dinge mal anguckt, ja, und etwas auch intensiver das Auge drauf wirft, verkennen wir eigentlich, wie toll und wie grandios unser Land eigentlich gastronomisch aufgestellt ist. Und dass wir das dann im Umkehrschluss auf der anderen Seite nicht schaffen, das weltweit zu verkaufen, um auch eine gewisse internationale Landschaft zu uns zu bekommen, die uns natürlich in allen Bereichen helfen würde. Ja, es würde helfen, dass sich jüngere Menschen mehr mit der Gastronomie beschäftigen, sodass wir auch wieder weitere Arbeitsplätze schaffen könnten. Wir würden internationale Leute dazu bewegen, mal auch einen anderen Fokus auch auf die deutsche Gastronomie zu werfen. Also es wäre eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Wir sind aber im Moment noch in so einer Phase, wo wir mehr auf uns selber schauen, ja, und auf eine vielleicht Auszeichnung, die ich am Ende des Jahres bekomme, anstatt den Konsens mal mit 100, 200, 300, 500 Menschen aus der Gastronomie, vielleicht auch mit sehr, sehr starken Partnern, mit am Tisch zu setzen, die vielleicht aus anderen Branchen kommen, ja, weil wir sind ja nicht nur in der Gastronomie sehr, sehr gut, sondern wir sind ja auch in vielen anderen Dingen weltweit Marktführer. Und das würde schon eine sensationelle Symbiose ergeben. Ich muss fairerweise dazu sagen und den Hut vorziehen, die das wirklich seit einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten sehr, sehr gut machen, sind unsere Winzer. Ja, weil wenn man sich überlegt, wo unsere Winzer weltweit mittlerweile auch aufgestellt sind, ob sie selber darauf gekommen sind, ob Zwischenhändler darauf gekommen sind, ob andere Leute darauf gekommen sind, das interessiert am Ende des Tages letztendlich nicht, sondern es geht um ein Ziel. Ja, heutzutage in Skandinavien interessiert jetzt keinen Menschen, wer da jetzt irgendwo mal vor 10, 15 Jahren die Marketingtrommel ausgepackt hat. Aber wir neigen auch immer so ein bisschen darauf, nach links und nach rechts zu schauen und zu warten, dass man uns mal findet. Und wir bieten zu wenig an, ja, damit man uns erstmal nicht mehr findet, sondern wir sagen, wo du als nächstes hingehen musst. Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit und die Hemmung, die wir auch ein bisschen haben.
Was ist denn typisch deutsch? Also ich meine, ich gebe dir da recht mit dem, was du gesagt hast, dass wenn du viel im Ausland unterwegs bist, dann findest du in Spanien typisch spanische Küche. Du findest halt in Frankreich frankophil und so weiter und so fort. Braucht man nicht uns. Italien ist halt sehr italienisch auf spitzem Niveau. Mhm. Wenn du aber das alles in einem Potpourri finden möchtest, dann da findest du in New York zum Beispiel. So wie wir das in Deutschland ja schon können. Ne? Ja, also es 100%. Gibt ja für alles irgendwie ein spezielles Restaurant in Deutschland, wenn du möchtest.
Also was typisch deutsch ist, ist natürlich jetzt auch schwierig in einem Land. Ich meine, ich bin ja das beste Paradebeispiel, aber Deutschland ist in allererster Linie mal ein offenes Land, ja, was so viele, auch da müssten wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir in Europa noch ein anderes Land finden, was von so vielen verschiedenen Kulturen und Nationalitäten geprägt sind wie Deutschland, ja. Und trotzdem haben wir immer das Gefühl, dass man sich im Ausland, jetzt rede ich schon als wir, obwohl ich einen spanischen Pass habe, aber man hat trotzdem manchmal das Gefühl, dass man sich im Ausland für Dinge erklären muss, weil man halt uns ein falsches Bild hat. Auch das Bild versuchen wir nicht zu korrigieren. Ja, das ist halt einfach, das sitzt irgendwie so ein bisschen in uns drin, dass man kann es eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig in Worte fassen kann, aber dass wir ein so weltoffenes, internationales, großherziges Land sind, ja, und das auch natürlich in allen unseren Dingen. Ich habe vor ein paar Minuten gesagt, was wir für großartige Köche haben. Ich meine, selbst die, ja, verbeugen sich ja vor anderen Nationen genau so sehr, indem sie deren Einflüsse perfektionieren und umsetzen.
Ja, ja,
absolut. Da mag jemand anders sein, okay, aber dafür habt ihr keine eigene DNA. Ja, aber vielleicht ist unsere DNA halt einfach fast zur Perfektion etwas zu bringen. Ja,
ja
vielleicht ist es so vielleicht bisschen, ist nachher nicht ein Produkt, wie dass wir sagen müssen, weil viele sagen ja immer, ja, ihr müsst eine deutsche Küche machen. Ja, aber ich meine, ich möchte nicht mit Aal arbeiten. Ja, ich lebe nicht nah am Meer. Schwein habe ich auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Ja, ich möchte eigentlich nicht deutsch kochen, aber ich glaube auch nicht, dass für eine deutsche DNA man unbedingt auch deutsch auf dem Teller zelebrieren muss, sondern man müsste eigentlich eine Definition oder man müsste von denen etwas finden, was natürlich letztendlich deutsch ist. Aber ja, Perfektion gehört bestimmt auch ein bisschen dazu.
Ist so ein bisschen so, wenn wir das... gibt ja, hat sie eben schon gesagt, es gibt ja genug Branchen, wo wir Weltmarktführer sind. In manchen weiß man das gar nicht.
Nö.
So, Duschvorhanghersteller.
Ach, bei mir Zement gibt's oder was weiß ich. Ja, ja, da gibt's.
Ja, ja. So, du denkst, okay, was macht diese Projekte? Ja, wir machen hier Mandarin Oriental, tralala.
Genau.
Hast du nicht gesehen?
Genau.
Dann denkst du so, wo kommt das her? Irgendwie aus dem Kaff.
Ja.
Macht es Sinn, manchmal vielleicht auch in der Küche zu sagen, so, lass uns das ein bisschen wie Automotive machen? Also, wenn du international guckst, so Bimmer, Mercedes kennt jeder Mensch auf diesem Planeten.
Klar.
Und da wissen die halt, was sie bekommen. Das ist nämlich ein absolut tolles Produkt. Präzision, auch Style, klar.
Ja, klar. Also nochmal, es gibt bestimmt nicht den Grund und es gibt nicht die Lösung. Das gibt es einfach nicht. Ja, das verlange ich auch einfach nicht. Aber man muss schon relativ ganz klar sagen, so leid es mir tut, und ich habe lange das Spiel natürlich mitgemacht, eines der größten Probleme mit größtmöglichem Respekt, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber eines unserer größten Probleme, was wir in Deutschland haben, ist, dass viele Leute im absolut obersten Segment in erster Linie angestellt sind. Und da am Ende des Monats das Geld sowieso kommt, hat man auch, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt den letzten Schubser und die letzte Patrone oder denkt nicht darüber nach, was kann ich eigentlich irgendwo machen, weil ich müsste ja eventuell jemanden fragen, ob ich es überhaupt darf. Und ich kann natürlich auch nachvollziehen, auch da sind wir wirklich Führer oder Marktführer. Auch da gibt es in Europa, ja, wirklich kein einziges Land, was so viele Angestellte im Spitzensegment hat wie Deutschland. Und das ist natürlich schon, sagen wir mal, auch ein gewisses Problem, weil der Deutsche sagt jetzt, wie kann denn ein italienischer Spitzenkoch, der jetzt Nummer 1 der Welt gewählt wurde, wie kann der denn 200 oder 220 Tage nicht in seinem Restaurant sein? Und dann sage ich immer aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn der jeden Tag in seinem Restaurant ist, kommt kein Mensch. Ja, richtig, er ist seine größte Werbetrommel. Der muss heute in Amerika sein, der muss nächste Woche in Japan sein. Er ist sein größter und er kann es nur aus einem einzigen Grund machen.
Ist seine Bude.
So sieht's aus.
Richtig.
Ganz genau. Und das ist natürlich immer so ein bisschen, was uns auch manchmal in Deutschland so hemmt und diese Diskrepanz, die wir haben, dass ein Angestellter natürlich ein anderes Denken hat wie ein Selbstständiger. Ja, der Selbstständiger muss gucken, läuft meine Bude, kann ich meine Gehälter bezahlen, kann ich mich gut um meine Mitarbeiter pflegen, wie kommt neue Gäste, Klientel dahin. Wir haben natürlich da zwei relativ große Diskrepanzen und diese Hürden müssen wir in irgendeiner Art und Weise mal lösen und müssen wir fragen, haben wir überhaupt ein Problem in Deutschland? Erkennen wir dieses Problem? Ja, weil auch da bleibe ich dabei, wir neigen auch immer in Deutschland so ein bisschen dazu, das Glas immer halb leer wirken zu lassen und nicht halb voll. Das ist keine Kritik, aber ich mache es an zwei generellen Punkten mal klar. Erstens, wenn du mit Leuten in der Gastronomie arbeitest, würde ich jetzt mal sagen, ich sage immer, Mehrzahl ist in der Demokratie ab 51%. Ja? Also natürlich gibt es Leute, die da natürlich jetzt mir sagen würden, ich bin nicht so. Akzeptiere ich, Haken dran. Aber wir haben zwei grundsätzliche Probleme. Punkt eins, wir beschweren uns immer, wir haben keinen Nachwuchs, wir machen dies nicht und das nicht. Kein Mensch will mehr in der Gastronomie arbeiten und du findest ja nur noch Leute, mit denen du nicht arbeiten kannst. Und ich komme und sage halt, das ist so nicht korrekt, weil wir haben noch nie so viele Leute in der Gastronomie gehabt wie heutzutage. Weil wir haben vor 15 Jahren nicht diese Kaffeeketten gehabt. Man muss nur einfach sagen, das ist auch Gastronomie. Klar. Mir ist es letztendlich wurscht, ob jemand mir ein 3-Sterne-Menü serviert oder ob mir jemand einen Hotdog zubereitet oder ob mir jemand einen Espresso gibt. Und die Verkäuferin hinter dem Tresen bei Kamps ist doch auch in einer Art und Weise mit gastronomisch. Dass man, da kann man jetzt schimpfen, welche Kategorie das ist, da ist völlig in Ordnung. Nur eine Fußball-Bundesliga spielt seit Jahren oder Jahrzehnten mit 18 Mannschaften. Ja? Und bei uns ist halt einfach die Problematik, dass das besternte Lokal, was früher in der ersten Bundesliga mit 18 Restaurants ausgekommen ist, heute haben wir halt 300.
Richtig.
Und da ist halt, sagen wir mal, zwei Dinge nicht proportional mitgewachsen. A, die Mitarbeiter und B, auch nicht der Gast. Ja, weil wir schlagen uns natürlich auch so ein bisschen um den Gast. Aber dass die Leute heutzutage nicht erkennen, dass anstatt die Branche im argumentativ schlecht wirken zu lassen, wir arbeiten zu lange und kein Mensch will mehr am Wochenende arbeiten und die wollen lieber feiern, sind ja eigentlich Argumente, den Beruf auch zukünftig nicht auszuüben, anstatt zu sagen, die Vielfältigkeit dieses Berufes, dass du niemals Probleme haben wirst, einen Job zu bekommen, dass man sich um dich heutzutage ja schon reißt. Heutzutage ist es ja so, es ist ein arbeitnehmerfreundlicher Beruf, weil der Arbeitnehmer sich heute eigentlich den Arbeitgeber aussucht.
Völlig, der entscheidet, was passiert.
Das ist sehr, sehr entscheidend. Egal, ob du eine weiße Jacke hast oder ob du eine schwarze Jacke hast, das ist eigentlich letztendlich wurscht. Heutzutage bist du in einer sehr, sehr guten Position und wenn das so weitergeht, habe ich noch das Gefühl, dass das bestimmt noch in Deutschland zumindest 5 oder 10 Jahren so sein, die guten Leute werden sich die Rosinen rauspicken können und auch dürfen.
Ja, ja, ist ja heute schon so.
Da müssen wir mal, das ist das eine Problem. Das zweite Problem, meiner Meinung nach, widerspiegelt eigentlich so ein bisschen, dass wir nicht genug über den Tellerrand hinausschauen. In Deutschland sagen wir, also die meisten Gastronomen sagen halt immer wieder, der Gast versteht mich nicht oder die verstehen uns nicht, die Region versteht mich nicht oder die Internationalität kommt nicht. Deutschland ist das einzige Land in Europa, was von so vielen nationalen Gästen besucht wird wie kein anderes. Der Spanier lebt nicht vom Spanier. Der Kopenhagener lebt nicht vom Dänen. Ja, der Stockholmer lebt nicht vom stockholmische Restaurant lebt nicht vom Schweden. Und Deutschland, und jetzt kommen wir wieder auf halb leer und halb voll. Deutschland bräuchte eigentlich nur 20% internationale Gäste. Weil der deutsche Gast, der uns seit Jahrzehnten nicht nur das Restaurant füllt, sondern der deutsche Gast hat auch die Gastronomie dahin gebracht, wo sie heute ist, nämlich über 300.
Klar, durch hinzugehen.
So sieht es nämlich aus. Ja, das hätte es nämlich in keinem anderen Land gegeben, weil wenn du dich in Spanien mal mit den Jungs unterhältst, ich kenne Restaurants in Spanien, die leben von 85-87% internationalem Publikum und da müssen sie natürlich auch die Werbetrommel füllen, dass die natürlich kommen. Also an diesen, an Mitarbeitern und an Gästen sehen wir eigentlich schon ein riesengroßes Problem zwischen Realität und Wahrnehmung.
Eigenbild und Fremdbild.
Und die Wahrnehmung der Menschen und deren Erklärung, und zwar die, die in der Branche arbeiten, hat mit der Realität wenig bis gar nichts zu tun.
Wird das überhaupt gematcht? Also ich meine,
das ist schon schwierig. Ja?
Gibt es wirklich Leute, die sich Gedanken darüber machen, wo kommen meine Gäste her? Ich frage das manchmal. Ja, du, ja klar.
Und zwar relativ intensiv. Und das ist auch, also natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen. Ja, ob das überall flächendeckend so ist, das weiß ich nicht. Das müsste man mal irgendwo erklären. Aber ich bin überzeugt davon. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass doch nehme man nur die Spitzengastronomie in Deutschland, damit will ich dem Zweier und den Einer nicht irgendwie abwerten, aber nehme man nur die 10 Dreier, die wir im Moment aktuell haben. Wenn du dich mit denen unterhalten würdest, bin ich überzeugt davon, da würde eine extrem hohe Flut an Namen kommen, weil die Gäste in alle 10 Restaurants, sagen wir mal, dass die Leute öfter dahin gehen. Und wenn du, jetzt geh mal in andere Länder, geh mal in Spanien und unterhalte dich mal mit den 5 Spaniern. Sag mal, wie viele Gäste kennt ihr eigentlich untereinander? Also da kommen nicht so viele hin. Also der Deutsche ist treu, konstant, unterstützt dich in allen Phasen deines Lebens. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, wo ich war. Herr Bissler hat natürlich bestimmte Phasen gehabt der Entwicklung. Die waren manchmal für den Gast interessanter und manchmal weniger interessant, aber die Leute sind hängen geblieben.
Trotzdem gekommen.
Genau. In New York ist es halt einfach so, du gehst ja hin, weil du in New York mal bist. Du gehst ja nicht hin oder pilgerst ja nicht irgendwo hin, weil du jetzt einfach mal da, weil es gibt ja auch eine Menge Restaurants, sagen wir mal, in Europa oder auch außerhalb von Europa, die wirklich im Niemandsland sind. In Deutschland wird hingepegelt und zwar pilgert natürlich der Hamburger oder der Berliner oder der Lübecker oder der Magdeburger, natürlich pilgert der heutzutage immer noch in den Schwarzwald. Machen andere Länder nicht so. Da würde derjenige, der in der Nähe von Sevilla ist, der würde jetzt nicht unbedingt 600, 700, 800 Kilometer nach San Sebastian fahren, um sich irgendwo ein Restaurant. Also, was ich damit sagen will, ist halt, sollte man da auch das öffentlicher machen. Ja, das müsste man auch sagen, dass wir tolle Gäste in Deutschland haben, dass sie uns auch dahin gebracht haben, wo wir sind, dass wir stolz darauf sein können. Aber das heißt nicht, dass wir zufrieden sind, sondern wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung. Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Hilfe. Und vor allen Dingen, was können wir alle dafür tun, damit wir auch irgendwo international mal ein bisschen mehr auf dem Globus wahrgenommen werden. Weil
wir haben Benefits. Ich habe mich lustigerweise vor 3 Wochen mit jemandem unterhalten. Da ging es darum, natürlich so, wo kriegen wir Talente her? Und dann war die Frage so, ja, manche Talente wollen ja auch international sich entwickeln. Und dann war die Frage so, ja, wie kann ich die nach New York zum Arbeiten bekommen? Da kam die Gegenfrage, wie kriegen wir denn die Leute von New York nach Deutschland? Klar. Und ich so, klar. Hä? Und dann sagt sie, du, die Zahlen zwar höher da, aber du hast das Thema Insurance, also Versicherung, klar. Lebensstandard. Klar. Urlaubstage ist ein Riesenthema, weil die haben halt irgendwie 8 bis 10 Tage und das war's.
Und das war's, ja.
Und wenn die hier hinholen, dann verzichten die auf 30% ihres Gehalts, weil die diese Benefits haben, die uns selber gar nicht bewusst sind. Ja. Die sind ja mega Standard. Also selbst die, ich habe nur 24, 25, 26 Tage Urlaub, was auch immer, sind aber immer noch 15 Tage mehr als der Rest der Welt so hat.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Also da muss man auch relativ klar sagen, und Deutschland, da haben wir aber leider Gottes eine Wettbewerbsverzerrung. Ja? Wenn wir gerade, jetzt bleiben wir mal wieder in Europa oder in der EU, wir haben eine Wettbewerbsverzerrung, weil man es erlaubt, anderen Ländern außerhalb von Deutschland Mitarbeiter einzustellen unter dem sogenannten Pseudonym des Praktikanten, ja, und wo man vielleicht ein bisschen Kosten und Logis stellt. Und in Deutschland haben wir so ein bisschen die Problematik, dass wir Mindestlohn zahlen müssen. Ob du Praktikant bist oder nicht, ist letztendlich egal. Ist egal. Du kannst dich schimpfen. Und da findet schon eine gewisse Wettbewerbsverzerrung statt, weil andere Länder sich natürlich dann 20 oder 30 internationale Leute, sagen wir mal, so zunutze machen können, dass die gewisse Arbeiten machen, die in Deutschland einfach durch menschliche Zahlung pro Stunde halt einfach nachher
nicht.
Genau, es rechnet sich halt einfach nachher monetär nicht. Ja, also da haben wir leider Gottes eine Wettbewerbsverzerrung. Aber natürlich ist es halt einfach so, dadurch, dass wir ja international kulinarisch nicht wahrgenommen werden, kommen auch nicht junge Leute da drauf, auf die Idee zu sagen, ich gehe jetzt mal irgendwo nach Deutschland arbeiten. Für mich immer ein bestes Beispiel. Frankfurt am Main ist meiner Meinung nach, müsste man vielleicht mal recherchieren, eines der dritt-, viert-, fünf größten Flughäfen auf diesem Planeten, von dem Umschlag her. Mhm. Amerika landet dort, Indien landet dort, Asien landet dort. Was machen die Leute? Die setzen sich in Zug und gehen in Paris 3 Sterne essen. Ja, weil,
crazy shit,
weil viele Leute, die da das machen, Deutschland überhaupt nicht auf dem Schirm haben, obwohl sie da landen. Und für den Asiaten oder für den Amerikaner ist eine Strecke von Frankfurt-Bensberg oder von Frankfurt nach Hamburg ein Witz.
Das ist gleich eine andere Dimension
gefühlt. Das sind Pipi-Beträge. Und jetzt muss man sich mal wirklich vorstellen, stellt euch mal Deutschland als kulinarische Landkarte vor. Da kannst du, egal wo du landest, 3 Wochen Urlaub machen und isst jeden Mittag und jeden Abend in einem anderen tollen Lokal. Das müssen mal andere Länder vormachen. Richtig. Nur wir müssen es halt in irgendeiner Art und Weise verkaufen. Und ich weiß nicht, und wie gesagt, da gibt es nicht das Problem und nicht die Lösung, aber ich würde es auch zumindest auch manchmal, weil wir schimpfen immer so, warum wir nicht bekannt sind. Ja, wir schimpfen immer, unsere Regierung unterstützt uns nicht, wir kriegen keine Fördergelder, die Politik lässt sich nicht mit uns sehen. Okay, aber wenn wir die Probleme doch kennen, lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir das in irgendeiner Art und Weise...
Wie können wir den denn mal reinholen ins Boot?
Wie können wir denn lösen? Also es geht doch nicht, also ein Problem zu erkennen und das zu, oder zu wissen, woran es liegt, das ist ja jetzt, das ist ja super einfach, ja. Aber die Frage ist doch jetzt im nächsten Schritt, was gibst du denn jetzt der nächsten Generation mit auf dem Weg, damit das weiterhin auch eine boomende Branche bleibt und damit wir auch ein bisschen was machen können. Ist es nachher, dass wir mit mittelständischen Unternehmen reden müssen oder ist es halt einfach so, ich mache jetzt mal ein ganz, ganz großes Beispiel, ist es vielleicht so, dass jeder neue Porsche und jeder neue VW und jeder neue Mercedes weltweit mit irgendwelchen deutschen Köchen auf Roadshow gehen sollte? Warum denn nicht?
Warum nicht?
Ja, warum nicht? Klar. Ich meine, das ist doch ein Paket Made in Germany. Made in Germany bedeutet dann aber auch Made in Germany komplett. Ja, klar. Das ist dann einfach so und da gibt es bestimmt 1 Million Ansatzpunkte und da gibt es bestimmt auch ganz, ganz viele schlaue Marketingagenturen, die das machen können. Und ich sage immer, relativ ein plakatives Beispiel, eines unserer größten Probleme ist natürlich auch unser vielleicht nicht ganz so hundertprozentiger Zusammenhalt, weil als kleines Beispiel, wenn man es sagen würde, wir würden mal sagen, wir haben 300 bestellte Lokale. Diese 300 bestellte Lokale würden in einen imaginären Pott im Jahr 5.000 Euro reinschmeißen, den du unter marketingtechnischen Punkten absetzen kannst. Da reden wir von 1,5 Millionen Euro. Wenn du eine Branche heutzutage hast, und ich bin jetzt kein Marketing-Guru, aber wenn du eine Branche hast, die geschlossen steht, findest du sofort Partner, die sponsortechnisch dann nochmal die gleiche Summe Minimum reinschmeißen. Und dann ja, fällt mir, und dann, weil wir ja diskutieren immer, dass die Leute immer sagen, Skandinavien hat Gelder bekommen und Spanien hat Gelder bekommen, aber diese Länder haben nicht Millionen bekommen. Wir könnten das Problem eigentlich aus eigener Kraft lösen. Ja, wir brauchen halt einfach nur Leute, die das natürlich erkennen, wo wir natürlich nachher auch nicht diskutieren, ja, welches Gehalt zieht er sich da raus oder keine Ahnung was oder bla bla bla. Von mir soll das auch jemand ehrenamtlich machen. Aber es darf doch eins nicht sein. Es darf nicht sein, dass es weltweit kulinarische Festivals gibt, wo nicht Minimum 3, 4, 5 Deutsche repräsentieren. Dass es irgendwo auch servicetechnisch ist. Es müssen nicht unbedingt so Koch Demonstrationen sein, das können. Aber es findet auch auf der Welt viele, viele Dinge statt, wo einfach Deutschland einfach nicht präsent ist. Und wenn du nicht präsent bist, fliegst du halt einfach raus. Ja, und das ist halt einfach das Problem. Und wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein, weil die Welt wird natürlich kleiner. Ja, und wir müssen halt einfach
immer schnelllebiger und kleiner.
Die Asiaten kommen natürlich noch nach Europa, die Lateinamerikaner kommen noch. Die werden nur irgendwann mal erkennen, dass sie im eigenen Land auch sensationelle Küchen haben. Ja, und die werden natürlich immer präsenter, immer lauter, immer stärker. Und das darf uns natürlich nicht passieren, dass dann irgendwann mal auch, sagen wir mal, die wenigen, die wir sowieso schon haben, die auch noch wegbrechen. Ja, weil sie natürlich dann in ihrem eigenen oder auf ihrem eigenen Kontinent oder in ihren eigenen Ländern bleiben. Und das gilt es eigentlich darum, sagen wir mal, relativ schnellstmöglich auf die Schiene zu bringen.
Ist ja so ein bisschen, wir hatten das Thema Wein eben, ne? Wie hat der deutsche Winzer es geschafft, da hinzukommen? Jetzt würde jeder Winzer, der hier zuhört, kotzen, wenn der Zwangsabgabe hört. Aber am Ende des Tages ist es ja so, dass sie ja das Deutsche Weininstitut eine Zwangsabgabe abzahlen müssen, abdrücken müssen. Und damit wird quasi das Marketing von deutschen Wein in der Welt bezahlt. Und auch diese Präsenz, die da stattfindet. Und der Pott ist, glaube ich, nicht so ganz klein.
Ja.
Und wenn man das gastronomisch machen würde, gebe ich dir recht, kannst du natürlich auf einem ganz anderen Niveau draußen aufschlagen. Und mal sagen so, wir schicken mal die ein Potpourri, also 3-2-1 Schneller, irgendwie kann man einen Kontrast draus machen und die schickt man mal in die Welt auf eine Roadshow, um einfach mal zu zeigen, so bam, was können wir denn überhaupt?
Ja, von mir aus auch umgekehrt, dass wir die Leute hier zu einladen, weil wir können uns ja hier wesentlich deutlich besser präsentieren. Aber das ist schon, ein Unterschied, ob ich jetzt sagen würde, dass, sagen wir mal, jetzt die Victors-Gruppe oder die Altdorf-Gruppe, jetzt sagen wir mal 20, 30.000 oder von mir aus auch das Ritz-Carlton, um nur ein paar zu nennen, dass die jetzt irgendwie, oder die Familie Finkbeiner oder die Familie Barachs, da können wir sie alle nennen, aber das ist natürlich schwieriger, wenn die jetzt sagen würden, wir stellen jetzt mal 20, 30.000 Euro zur Verfügung, wir laden mal 5 Journalisten ein, Aber für was? Dafür, dass sie dein Restaurant besuchen, weil dann den Mitstreiter oder den Konkurrenten, ob er jetzt einer ist oder nicht, dafür willst du ja, und das geht ja dann nur im Konsens.
Das ist aber schwierig, oder?
Ja, das ist also keine Frage.
Die sind ja alle Kumpels.
Das ist keine Frage, ob das schwierig ist.
Bis zu einem gewissen Grad.
Aber im Ausland geht das doch auch. Und ich sage immer das beste Beispiel. Die Probleme, die wir haben, Neid, der kriegt mehr und der kriegt weniger und er hat mit, das haben doch andere Länder auch. Sie haben nur eins begriffen. Sobald eine Kamera angeht, nehmen sie sich alle in den Arm. Und das vermisse ich so ein bisschen. Und das vermisse ich so ein bisschen, weil da geht's dann ums Große und Ganze. Da geht's halt darum, wo willst du halt eigentlich hin? Wenn es uns gut geht, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber dann möchte ich auch nicht jeden Tag unsere tagtäglichen Probleme hören. Weil dann ist doch alles in Ordnung. Also ich meine, also wenn doch alles perfekt ist und wenn doch alles super ist und wir die nächsten 30 Jahre noch boomen werden, habe ich doch überhaupt kein Problem damit. Ich finde es halt einfach nur schade, dass im stillen Kämmerlein unter vier Augen von 10 Problemen 9 eigentlich quasi von jedem ähnlich oder gleich sogar besprochen werden.
1:1.
Aber wenn wir natürlich dann in einer großen Gruppe irgendwo mal sitzen, dann haben wir relativ wenig, sagen wir mal, ja, haben wir wenige Punkte, wo wir dann sagen, okay, das gehen wir jetzt halt in irgendeiner Art und Weise an. Und das glaube ich schon, das hoffe ich auch, dass die neue Generation, ich habe nichts gegen die alte Generation, um Gottes Willen, aber dass die neue Generation da auch ein bisschen einheitlicher und auch fester und auch, sagen wir mal, zielstrebiger die Probleme auch angehen und auch, sagen wir mal, heutzutage in der Kommunikationswelle, jeder versucht natürlich oder jeder meint ja immer ein großer Social Media Experte zu sein, aber ich meine, Social Media wäre halt gut, wenn wir das in irgendeiner Art und Weise, und dann geht es auch um alles, es geht auch um Journalisten mal mit ins Boot zu holen, ja, weil auch das muss kritisiert werden. Wir haben einfach auch in Deutschland zu wenige Journalisten, die einfach weltweit ein Standing haben. Ja, also ich meine, da geht es ja nicht nur darum, dass wir nicht köchen, also dass wir nicht kochen können, dass wir nicht servieren können, das ist ja schizophren. Ja, da sind wir so gut aufgestellt und ich bleibe nochmal dabei, wir sind auch viel zu wenig stolz auf das, was wir haben. Ja, wir machen uns auch viel zu klein und immer dieses Bucklige, wir müssen nicht bucklig sein. Ja?
Brust raus.
Genau, wir müssen nicht bucklig sein, wir müssen groß raus sein und wir müssen einfach nur definieren, wo wir dann stehen wollen und das geht meiner Meinung nach immer einfacher im Zusammen, wie jetzt wie wenn jetzt jeder für sich so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen möchte und Zwangsabgabe hin oder her. Ich meine, da muss man auch mal fairerweise dazu sagen, ich rede ja nur von mir aus muss 5.000 Euro gar nicht stimmen. Aber wenn ich manchmal sehe, da geben heutzutage noch Unternehmen zigtausende Euro aus, um irgendwelche Kalender zu verschicken an Gäste, die kriegen 30 Kalender, die landen in der Tonne. Ich meine, die 30.000, 40.000 Euro hätte sie sparen können. Und ich geht es mir nicht um Sparen, ne? Sondern da geht es einfach nur um die 5.
Ja.
Ja, von mir aus sind es nachher 1.000 oder mach es prozentual. Es geht einfach nur darum, dass ich finde, dass jeder, der seinen Beitrag dazu leisten möchte, es auch in irgendeiner Art und Weise fühlen sollte. Ja, und es geht nicht.
Ja, dann ein Stückchen Verantwortung auch.
Genau,
ne?
Genau. Und das auch nicht nur mit, ich möchte nicht nur, dass die Internationalen kommen, sondern du hast auch ein paar Pflichten, was wir machen müssten, damit sie auch zu uns kommen. Da geht es einfach, also nochmal, da gibt es bestimmt auch andere Lösungsmodalitäten. Aber wir müssen sie ansprechen, wir müssen sie erkennen und wir müssen an einem Strang ziehen. Und das ist, glaube ich,
eine ziemliche Herausforderung.
Ein sehr, sehr langer Weg.
Ein langer Weg.
Ein sehr, sehr langer Weg, ja.
Wenn du hast eben gesagt, Thema Service, Thema Schulung, Rollenspiele und so, was du so gemacht hast. Du kommst natürlich auch viel international rum. Wo ist denn der Unterschied? Also du sagst so, wir Deutschen müssen uns nicht verstecken, was Küchentechnik und Geschmack und Perfektion angeht. Mhm. Wie sieht das im Service aus?
Ja, meiner Meinung nach auch gleich. Also man muss auch dazu sagen, uns fehlt manchmal so ein bisschen diese Leichtigkeit, diese ja, oder ich versuche mal ein ganz plakatives Beispiel. Das fängt schon mit nonverbalen Qualität an. Eine nonverbale Qualität ist für mich, in Deutschland musst du in den Restaurants die Mitarbeiter nicht sagen, komm mit einer sauberen Jacke, hab deine Schuhe geputzt. Im Ausland finden wir das immer witzig, wenn auf dem Sakko des Mitarbeiters die komplette Speisekarte abzulesen ist.
Ach so,
ja.
Ist das ein Standard?
Also da, ich sage nicht Standard, aber ich übertreibe natürlich jetzt wild, aber ich will einfach nur damit sagen, die sind einfach dreckiger, die sind einfach, und dann entschuldigen wir es halt immer, ja, der hat ja noch nie was gesehen, der ist ja seit 30 Jahren, der kommt ja hier aus dem Dorf. Ja, das ist für uns dann authentisch. Ja, wir finden ja auch sowieso im Ausland immer etwas, oder wir sind milder in unseren Urteilen im Ausland, wie jetzt sagen wir mal bei uns im Inland.
Absolut, ja, die Toleranzgrenze ist viel höher.
Ja, genau. Ja. Ja, hier gibt es manchmal Situationen, da sitze ich im Restaurant und wenn Leute kommen, von den Leuten, die innerhalb der nächsten 30 oder 60 Minuten kommen, setzen sich 9 nicht an ihren zugewiesenen Tisch. 9 von 10, wohlgemerkt. Weil sie dir von vornherein das Gefühl geben wollen, ich bestimme eigentlich quasi, wo ich dann sitze und wo ich dann nicht sitze. Ja? Und wir machen das natürlich, das Spiel dann in irgendeiner Art und Weise auch immer, weil wir natürlich auch sehr, sehr Gastgeber, sehr, sehr gastfreundlich sind mit. Aber man merkt das halt auch schon, dass wir hier sowohl, aber auch das will ich gar nicht in keinster Weise negativ, sondern es ist auch ein Positiv, dass der deutsche Gast innerhalb Deutschlands so kritisch ist, hat uns auch genau dahin gebracht, wo wir heute stehen.
Schärft natürlich ein bisschen.
Punkt. Ne? Punkt. Das hat uns, ja, das hätte uns mit, sagen wir mal, mit anderen Kulturen nicht dahin gebracht. Ja, das muss man auch mal in, das heißt nicht, dass man alles immer cool finden muss und auch gut finden muss. Manchmal geht es ja auch so ein bisschen auf den Keks, die, was mir so heute so ein bisschen, und auch das, das wird auch ein Problem der Zukunft sein, aber nicht nur in Deutschland, sondern flächendeckend überall. Wenn wir ins Theater gehen oder wenn wir in die Oper gehen oder wenn ich ins Kino gehe, habe ich 0,0 Möglichkeiten, in diese Inszenierung einzugreifen. Bedeutet, ich kann dem Regisseur nicht sagen, in Minute 3:33 gefällt mir das Bild nicht, das müsste ausgetauscht werden. Wir haben im Moment in der Gastronomie das Problem, dass die Leute meiner Meinung nach zu viel in das Skript einreden wollen. Ich möchte das nicht haben, ich möchte das Produkt mit der Beilage haben. Und da fehlt uns so ein bisschen auch der Bezug, Konsens im Gesamten, ja, mal, dass wir alle mal uns an einem Tisch setzen, dass wir auch eine Kampagne mal schmieden, dass wir das mal nach außen prügeln, wie schwierig das eigentlich ist, alle Wünsche, auch wenn wir sie auch erfüllen wollen, zu erfüllen. Das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel. Genauso wie das Beispiel No-Shows ist doch besser, wenn wir alle eine Sprache sprechen.
Ja, klar.
Das nervt doch jeden. Klar. Ja, das ist, ich meine, ja, auch Mitarbeiter, auch da ein plakatives Beispiel. Ich habe mal vor 2 oder 3 Jahren schon gesagt, bestimmt ist das gesetzlich nicht machbar. Aber ich habe mal gesagt, was ist denn, habt ihr euch mal, wenn ihr euch mit jungen Menschen im Service unterhaltet, nehmen wir mal die Service-Mitarbeiter, wenn ihr euch mit jungen Menschen im Service unterhaltet, was sagen die euch denn? Ja, monotone Arbeit. Oft ist es gar nicht die Stunden, weil man muss auch mal fairerweise dazu sagen, da sind wir ja mittlerweile im Schlaraffenland in Deutschland. Du hast ja mittlerweile nur noch 5 Service am Abend. Also das ist ja, ich meine, ja, ich komme schon aus einer anderen Zeit. Ja,
hat also
sich das muss man schon ein bisschen. Aber die Leute sagen monoton, ich habe das Gefühl, ich lerne nichts mehr. Aber, und jetzt kommen wir wieder auf dieses Beispiel. Ich lerne nichts mehr, weil du dem ja auch nur beibringst, was auf dem Teller ist und wo er damit hinzugehen hat und was danach ist. Und wenn wir jetzt natürlich die Sinne schärfen würden im Sinne von, wir machen jetzt mal Menschlichkeit. Das Thema ist Menschlichkeit, ja, oder das Thema ist, wie spreche ich miteinander? Ja, es muss ja nicht immer nur der Restaurantleiter oder der Küchenchef sprechen. Man könnte sich ja auch mal irgendwie jemanden, von mir aus auch ein Gebärdendolmetscher, weil manchmal ist es ja so, dass hinter den Kulissen man ja auch Mitarbeiter hat, die mit Händen und Fingern in irgendeiner Art und Weise miteinander kommunizieren. Aber da würde ich mir manchmal wünschen, dass man sie, sagen wir mal, etwas stärker integriert, auch ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus etwas zeigt. Und was ich, und das ist der Ursprungsgedanke ist, wie gesagt, wahrscheinlich ist es nicht technisch machbar, aber ich hab auch manchmal so gesagt, Städte wie Köln, Düsseldorf, München, Hamburg, wo eine große Flut von Restaurants ist, wäre mal ein interessantes Projekt zu sagen, 10 Restaurants setzen sich mal zusammen, die brauchen alle 1 oder 2 Mitarbeiter, das macht summa summarum 20, aber sie stellen 30 ein. Sie bezahlen 30 Mitarbeiter, aber sie machen einen Turnus, dass man sagt, okay, wir hören ja immer, dass nach 3 oder 4 Monaten die Luft raus ist, wir machen einfach einen Plan und wir lassen sie einfach wie beim Tischtennis im Rundlauf, wir lassen sie rotieren, damit das überhaupt nicht kommt. Und wir haben nachher vielleicht, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber vielleicht haben wir einen zufriedenen Mitarbeiter, weil es gibt doch, und das muss man doch mal ehrlich sein, wenn du manchmal heute 20, 25-jährige junge Menschen siehst und da ist ein Problem, egal welcher Natur, und das Problem wird zwar gelöst, aber es bleibt dann einfach psychologisch drinne und dann fängst du an, dich mit etwas anderem auseinanderzusetzen. Wenn du aber weißt, das gleiche Problem ist gelöst, aber du weißt, in 8 Wochen wechselst du wieder das Restaurant. Das wäre ein so positiver Fund, ja, weil du dann ganz genau weißt, es gibt nichts Wichtigeres und es gibt nichts, was dich mehr pusht, wenn du weißt, es ist irgendwo mal zeitlich ein Ende. Sonst würde es kein Mitarbeiter auf dem Schiff geben. Die wissen ganz genau, 4 Monate muss ich durchkloppen. Aber danach ist Schicht für mich. Ja, und so ist es vielleicht auch im kleinen Psychologischen so, dass man sagt, okay, hier habe ich vielleicht, das und das nervt mich mal, aber ich muss ja gar nicht kündigen, weil ich erlebe jetzt, sagen wir mal.
Also ich gebe dir da recht, ich habe das auch mal durchgespielt und wir kennen auch eine eine Restaurantgruppe, wo mehrere Restaurants zugehören, die auch ein Rotationssystem gemacht haben. Mhm. Das ist am Anfang natürlich sehr gut angekommen, war auch ein super Argument nach außen in der Argumentation zu den Talenten,
wo ja,
gesagt habe, du kannst
klar,
mal um den Küchenstil, du kannst mal das machen, dann das machen. Ja. Am Ende des Tages hat sich das aber herausgestellt, dass ein wesentlicher Faktor da nicht mehr gegeben war, nämlich das Wir-Gefühl. Mhm. Also die haben halt so nach dem Motto, jetzt mache ich mir die 3:30 ab, danach gehe ich da drüben hin und mache da mal ein bisschen.
Ja.
Und dann hat man das irgendwann wieder umgestellt und gesagt, es gibt wieder feste Teams und dann ist wieder dieses entstanden, was wir halt als Wir-Gefühl kennen, dass man sagt, so pass auf, unsere Bude hier gegen die Bude nebenan, also in einem positiven Wettbewerb zueinander, dass sie sagen, wer hat die beste Gästezufriedenheit, wer hat die höheren Buchungszahlen.
Ja, verständlich.
Na, das ist natürlich ein Nebeneffekt.
Ja, ja, klar. Also nochmal, es gibt, wie gesagt, es gibt nicht die Lösung und es gibt auch nicht, ja, aber nichts zu machen,
völlig falsch.
Also das weiß ich jetzt auch nicht. Also das ist, ich meine, wir reden doch darum, der Nachwuchs, wir haben Schwierigkeiten im Nachwuchs. Also das ist doch, also das würden doch, also von 100 würden das 99 sagen. Ja, wir haben nicht die größtmögliche Auslastung. Nicht jeder Stuhl ist in jedem Restaurant jeden Tag belegt. Sagen wir es mal so vorsichtig. Mhm. Ja, formulieren wir es mal so. Also wir haben doch schon ein paar Probleme. Und jetzt geht's halt darum, wie können wir die zusammen oder haben wir überhaupt einen Grund, das zusammen in irgendeiner Art und Weise zu lösen? Ja, genauso. Ich bleib nochmal dabei. Effektives Beispiel: No-Shows. Also ich meine, kein Mensch kann mir doch erzählen, dass er gerne am Samstagabend eine Reservierung hat und der Tisch kommt nicht. Dann regen sich zwar alle auf, ich mache jetzt 100 Euro, ich mache 200 Euro, ich mache 50 Euro. Wie wäre es denn mal, wenn wir flächendeckend für unsere Branche stellen würden, weil Herz oder Europcar oder Sixt, das sind auch Konkurrenten, aber die haben doch alle das gleiche System. Du buchst,
jede,
du zahlst.
Jede Airline, du buchst, du zahlst.
Ja, wie gut würde denn Sixt dastehen, wenn die sagen würden, hört mir mal zu, bei mir müsst ihr nicht sofort bezahlen, sondern ihr bezahlt erstmal danach. Ob ihr das wagen oder nochmal. Kein Mensch wird bei einer anderen Autovermietung buchen. Es wird einen Grund geben, warum sie es nicht machen.
Klar, oder Airline. Beste Beispiel ist Airline.
Also
bitte, willst du mitfliegen?
Ob die jetzt miteinander sprechen oder so, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber
Kartell.
Aber so sieht's aus. Aber zumindest haben sie diese Probleme. Und bei uns ist halt immer so, wir eiern so ein bisschen rum. Ja, aber letztendlich, und da gilt es einfach nur einen gewissen Stein, weil ich glaube, dass zu 70% oder 80%, die sowieso ähnliche Reservierungssysteme haben, also das umzusetzen wäre.
Ja, gut, da gibt es ja im Endeffekt nicht so viele Anbieter.
Deswegen,
ne?
Deswegen sage ich es ja.
Geht ja schnell.
Also das wäre relativ schnell. Und es ist schon ein Unterschied, ob du im Hamburger Abendblatt oder im Münchner Kurier oder von mir aus im Kölner Stadtanzeiger liest, zwei Restaurants machen es oder die gesamte Branche nimmt es jetzt, weil dann kommst du nämlich nicht mehr in diese Problematik, dass der Stammgast sagt, ja okay, aber das Restaurant macht es und das Restaurant macht es nicht, dann gehe ich da, wo es nicht macht.
Ja, vor allen Dingen ist vielleicht diese Attitude, die sich manche Gäste offen halten, einfach so, wir sind verabredet zu sechs, wir buchen mal in 5 Restaurants mal einen 6er-Tisch und dann gucken wir am Ende des Tages, ob wir überhaupt gehen oder ob was wir da Bock haben.
Ja, klar.
Es gibt einen, der es gerade macht, habe ich gesehen, Thomas Imbusch mit seinem 100-200, der es gerade irgendwie auf die Bahn gebracht hat.
Ja.
So, will so einen Tisch?
Ja. Dann es gibt zwei, also in Berlin gibt es auch einen.
Ja, okay. Ernst, also das habe ich jetzt nur registriert, weil das halt so Opening-Phase ist und da ist mir das voll aufgepoppt.
Ja, finde ich super. Finde ich super.
Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Was das bringt am Ende des Tages, ne? Ob das abschreckend ist oder nicht.
Ich glaube nicht. Und die Leute sind offener, als wir denken. Und die Leute sind genau deswegen offen, weil, und ich bleibe jetzt nochmal dabei, Deutschland ist ein sehr, sehr reisefreudiges Land mit sehr, sehr reisefreudigen Menschen. Und die sind es im Ausland sowieso schon gewohnt. Die fragen sich ja, warum wir es eigentlich in Deutschland nicht schon eingeführt haben. Da würde es, natürlich würde es manchmal, ich will jetzt nicht für jede Region. Natürlich ist es halt so, dass vielleicht im Schwarzwald oder in irgendwelchen abgelegenen oder am Tegernsee oder ich weiß es oder an der Nordsee oder an der Ostsee, wenn natürlich jetzt Leute über 20, 30, 40 Jahre schon generationsübergreifend mit den Eltern oder Großeltern, natürlich ist da eine Änderung immer auch ein bisschen tricky. Das will ich jetzt gar nicht. Aber es geht ja nicht darum, Leute in irgendeiner Art und Weise zu malträtieren oder sagen wir mal zu bestrafen, sondern es geht ja im umgekehrten Fall den Leuten zu sagen, es ist ja auch so, die positive Nachricht nach außen hin, ist es ja auch so, wir halten ja auch ein bisschen, No-Show ist ja ein Unterschied zwischen dem, was Thomas Imbusch oder der Ernst mit dem Dylan in Berlin machen, weil die machen ja Folgendes, da kaufst du ja ein Ticket. Ja? Mhm. Und das Ticket bedeutet, dass du ja im Umkehrschluss, dadurch, dass du das Geld ja im Vorfeld einnimmst, die Preise auch im Menü konstant unten halten kannst, weil du halt auch besser damit planen kannst.
Besser kalkulieren.
So sieht's aus. Und auch das ist ein Argument nach außen. Ja, das sollten sich auch mal alle überlegen. Und natürlich, es ist einfach nicht nur eine Sicherheit, sondern es folgt darauf so viele positive Dinge, die für den Gast nachher auch entscheidend ist. Ja, wenn du mir im Vorfeld dein Geld gibst, ja, verspreche ich dir auch, dass ich die Menüpreise konstant unten halten kann, weil ich kann ja auch immer, ja, ich muss nicht alles vorhalten, weil du zahlst mir ja schon zweimal das Menü, ja, in dem Fall.
Genau.
Was du dann da, also das ist auch immer was, wie du damit umgehst und wie du es erklärst, ja, weil es gibt ja nichts Fremderes, wie zu sagen, ui, warum soll ich denn jetzt im Restaurant schon mal meine zwei Menüs, obwohl ich jetzt erstmal im September oder im Oktober hingehe. Aber wenn das Argument natürlich irgendwo, jetzt hast du es in meiner Zeitschrift gelesen oder in einem Magazin, und dann redet auf einmal die gesamte Branche davon, ja, dass dir das in irgendeiner, das sind so viele positive Sachen und es geht doch letztendlich nur um Kommunikation.
Ja, so wie, ich habe das manchmal, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, die nicht aus der Gastronomie kommt, das mag es ja auch geben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man denen sagt, so hier mal, das Essen kommt und das dauert irgendwie so 20 Minuten, halbe Stunde und dann so boah. Und dann stellst du es hin und sagst so, pass auf, dass das hier da steht, da haben fünf Leute dran gearbeitet, da kochen die mich an wie ein Auto,
wie ein Auto.
So fünf Leute, da ist ja nur ein Kochen. Also nein. Also das System der Küche an sich verstehen viele Menschen ja gar nicht,
ja, das funktioniert. Das stimmt, ja.
Und wobei, wie viel dahinter steckt.
Ja, das stimmt. Wobei, das darf ich nicht, also da habe ich keine großen Probleme damit, weil wenn ich jetzt in Bayreuth sitzen würde, weil ich da Tickets kriege oder keine Ahnung was, oder ich sitze irgendwo in der Oper oder so, dann weiß ich auch nicht, was das für eine harte Arbeit ist für den Dirigenten, das Orchester in irgendeiner Art und Weise auf die Spur zu bringen. Ich weiß auch nicht, wie hart das ist, wie Bayern München trainiert oder Real Madrid oder, ich meine, ich kann jetzt sagen, das ist gut oder ist schlecht, aber was die für ein Leben haben und dass die 24 Stunden da dass die ihre Ernährung und blablabla, dass sie ja kontrolliert werden, noch und noch und noch. Wir entschuldigen das ja immer, weil sie halt mal mit einem schnellen Auto und Millionen verdienen. Aber ich weiß jetzt letztendlich nicht, wenn der Jan Frodeno zum dritten Mal jetzt Ironman gewinnt oder zum zweiten Mal, ich weiß jetzt nicht, was der für ein Leben führt. Ich freue mich einfach nur, dass er das macht, aber ich würde niemals hinterfragen, wie er das macht. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass Leute, die sich die das finanzielle Volumen haben, sich, sagen wir mal, irgendwo ein Abendessen oder überhaupt ein Essen leisten zu können, dass die auch nicht immer und immer wieder wissen müssen, was da auch da passiert. Weil dieses Kathedrale, ich möchte, dass die Spaß haben. Und wenn ich dann weiß, dass da 10, 20, 30 Leute hart, sehr, sehr hart, dann würde auch vielleicht so ein Stück Spaß
Frage
auch
weggehen. Die Frage ist so, wie viel Spaß ist es dann noch? Ne?
Aber das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Aber wie gesagt, ich bin nicht böse. Ich bin böse, wenn Leute respektlos gegenüber anderen sind. Ja, und dass sie dann sagen, das ist nichts. Also das, oder das war nichts. Oder, ich meine, das sind so Aussagen, damit kann ich wenig anfangen. Aber,
da gebe ich dir recht.
Aber dass man nachher nicht bis zum hundertprozentigen weiß, wie man das, wie gesagt, ich weiß das ich bin so fokussiert auf Gastronomie, dass mir leider Gottes, umso älter ich werde, umso mehr fällt es mir so ein bisschen auf. Ich bin so weltfremd in anderen Branchen, nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil man sich halt einfach in irgendeiner Art und Weise mal in etwas verbissen hat. Ich könnte stundenlang über Gastronomie unterhalten und habe von so vielen Dingen, die so bestimmt wunderschön sind, 0,0 Ahnung, was mir wirklich auch sehr, sehr leid tut. Deswegen kann ich anderen Menschen, die in ihrem Leben einfach eine gewisse Attitüde zu 100%, kann ich denen nicht sagen, nur weil sie nachher mal abends essen gehen, dass sie nicht ganz genau wissen, was da passiert. Okay. Also das ist, das muss man immer so ein bisschen die Waage halten.
Wenn, boah, wir haben ja so viele Themen hier durchgeballert heute und jetzt gleich schon fast eine Stunde um.
Ui.
Was ich groß für dich, das ging so schnell, mega. Geht es mir natürlich so, am Schluss hat sich so, finde ich, so ein bisschen etabliert zu sagen, was, warte, wir haben eine mega wichtige Frage überhaupt gar nicht gestellt, ey, und die kommt immer am Anfang.
Ui.
Musik. Alle, die da waren, haben gesagt, was ist ihr Lieblingslied oder was ist so, was ist die Richtung, wo geht's hin?
Ja.
Und die haben wir komplett ignoriert.
Ui.
Was hörst du? Was ist so dein Ding so? Hast du irgendwas, was dich pusht, bevor ein Service losging? Oder hast du ein Ritual gehabt, was mit Musik verbunden ist? Was triggert dich?
Ja, wir haben Rituale gehabt. Ja, das war mehr so Lounge-Musik. Das waren Rituale. Und im Vendôme war das halt immer so, dass immer bei der Türöffnung jeden Mittag und jeden Abend das gleiche Lied gespielt wurde. Und das war ein Lied von Keen. Ja, aber das war ein Ritual, was ich hatte. Also die Mitarbeiter, die natürlich dann in den Jahren gekommen und gegangen sind, der eine hat es mitgekriegt, der andere hat es nicht mitgekriegt, aber das war ein Ritual, jetzt sagen wir mal für mich. Aber es ist natürlich schon so, dass mein geliebter Freund Sergio Herrmann, Der hat immer Techno, 30 Minuten vor Servicebeginn Techno, und zwar bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in einer Lautstärke, und hat die Leute wirklich extremst so gepusht. Ja, aber wirklich mit lauter Techno-Musik. Das waren alles junge Leute, die waren natürlich immer sehr, sehr moderner, elektronischer Musik zugewandt. Was ich so privat immer so ein bisschen höre, ich liebe deutsche Sprache, deswegen höre ich gerne deutschsprachige Musik, und okay, ich liebe natürlich auch die spanische Sprache, deswegen höre ich auch gerne spanischsprachige Musik, weil auch das, ich umso älter ich werde, identifiziere mich natürlich mehr mit Texten, die ich zu 100% verstehe, wie wenn ich jetzt irgendetwas Englisches, was ich vielleicht nachsingen kann. Aber da habe ich noch nie, manchmal fällt mir das manchmal auf, ich kann manchmal englische Lieder von vorne bis hinten singen und habe eigentlich noch nie hinterfragt, was da überhaupt für eine
Bedeutung ist. Die Message.
Also das ist, deswegen liebe ich eigentlich die zwei Sprachen, die ich natürlich am besten beherrsche, nämlich Deutsch und spanischsprachige Musik. Und da eigentlich von Pop bis, das ist je nach, ich höre aber auch gern klassische Musik. Also ich bin da jetzt nicht auf irgendetwas, sagen wir mal, fokussiert. Was ich aber manchmal so schön finde im Restaurant, man merkt halt einfach, wenn etwas fröhlichere Musik im Restaurant gespielt wird, hat man oft das Gefühl, dass mehr Füße wippen oder die Leute irgendwie in fließenden Bewegungen schon hin und her sich bewegen. Deswegen ist auch der Faktor Musik in Restaurants meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen.
Ja,
und es gibt viele, ich kenne viele junge Leute, die auch Hilfe ist jetzt ein Begriff der Hilflosigkeit, das will ich gar nicht sagen, aber sie holen sich Unterstützung, ja, von Leuten, die sich natürlich in dem Bereich mehr auskennen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der redet sehr, sehr intensiv mit einem jungen Menschen, der macht Musik für Filme. Ja? Und da geht es ja wirklich darum, in welcher Sequenz,
Welche Stimmung zu produzieren.
Ne? So mega aus, wichtig. Ja, genau. Ja, weil du natürlich dann als Zuschauer auf dem Sofa oder im Kino auch natürlich gebannt, und Musik kann natürlich schon sehr, sehr stark, oder nicht kann, sondern ist natürlich ein sehr, sehr starker emotionalisierender Begleiter. Warum sollte das im Restaurant nicht so sein? Nur man muss da ein bisschen aufpassen, wenn du 4 Stunden natürlich irgendwo die Gäste hast, dass du natürlich nicht 4 Stunden lang irgendwie was machst und danach rausgehst und
dann bist kaputt.
Ja, genau. Ja. Aber genauso wie man oft in Restaurants sehr, sehr scheußliche Musik oder sehr, sehr eine monotone Musik oder ich sag jetzt mal, da haben 500.000 Restaurants, die Café Del Mar 850 laufen, ist ja oft so, ja, da hörst du immer das Gleiche.
Sollte so man Spotify-Playlist in Loop, die Mitarbeiter merken das schon gar nicht mehr, und irgendwann denkst du dir so, das kann doch jetzt schon das dritte
Sollte
Mal
man sollen, also finde ich auch gut. Genauso wie früher haben wir das doch immer gemocht, wenn du zum Mexikaner gegangen bist, hast du wahrscheinlich nicht so gut gegessen, hast du ein paar schlechte Tacos gegessen und Kidneybohnen aus der Dose, aber da ist irgendwie eine 5-köpfige Kombo gekommen und
genau,
die Leute finde ich sensationell. Also jeder muss da so ein bisschen auch seinen Weg einschlagen. Im Ausland ist es eigentlich witzig, dass man fast gar keine Musik hört. Also zumindest im obersten Segment. Ich muss jetzt wirklich lange, lange überlegen, um im Gastraum in irgendeiner, also Noma, Rockerbrüder, jetzt nehmen wir mal die ganz großen, Massimo Bottura. Also da muss ich jetzt wirklich überlegen. Also bei den Rockers spiele auf jeden Fall, glaube ich, soweit ich weiß, keine. Im Noma habe ich, glaube ich, auch keine Musik gehört. Also was ich damit sagen will, ist halt, es wird auch schon Unterschiede geben, warum ein Restaurant da mehr auf Musik setzt. Und jetzt muss man fairerweise dazu sagen, im Ausland ist es auch so, die setzen ja auch in Schnelligkeit im Servieren. Ja, das packt natürlich da auch die emotionale Keule daraus, dass natürlich die Schlagzahl da so hoch ist, dass du dich auch wahrscheinlich von anderen zumindest, von einer anderen Geräuschkulisse vielleicht auch ein bisschen, das mag auch sein, ja, aber ich glaube, dass da beschäftigen die sich schon mehr damit, was passiert und was nicht passiert, ja, und wie auch so eine Klaviatur abgespielt wird. Ja, das ist auch eine Inszenierung, die natürlich da auch immer, die ist natürlich auch getaktet. Ja, das ist halt immer, nehmen wir mal Noma als bestes Beispiel. Das machen die schon seit ein paar Jahren, das machen sie halt wirklich sehr, sehr gut. Jeder Gast, der ins Noma kommt, wird von Minimum 10, 15, 20 Mitarbeitern an der Tür klatschend begrüßt. Also jetzt stellt man sich die Situation vor, Tür geht auf, du kommst rein und da stehen 15 Leute vor dir, die applaudieren, dass du gerade kommst. Ich kenne keinen, der nicht immer sagt, das ist
crazy,
Wahnsinn,
ja?
Das ist ja Wahnsinn.
Crazy.
Das ist so eine kleine Geste, aber diese kleine Geste, ja, bewirkt natürlich, dass du sofort da bist. Sofort. Nicht in 10 Minuten, nicht in einer halben Stunde, du brauchst nicht 3 Gänge
nein,
und
3 Schwätze
in der Sommelier oder im Wasser. Du bist da. Mhm. Punkt. Du bist da. Du bist einfach da. Großartig. Kleinigkeit. Klatschen, muss man sich mal vorstellen.
Mhm.
Klatschen. Ja?
Das ist eigentlich so ein Theaterding, ne? Irgendwie.
Ja, aber da wird ja irgendwann einer auf die Idee gekommen zu sein, um zu sagen, was können wir denn jetzt ein bisschen machen, um, sagen wir mal, die Leute in irgendeiner Art und Weise, und diese positiven Schwingungen, ja, halten die natürlich dann auch Weltklasse. Und darum geht es ja auch so ein bisschen. Ich verlange jetzt auch nicht, dass jeder irgendetwas machen muss. Aber ich finde, und das ist schon wirklich etwas, worüber wir vorhin gesprochen haben, das gilt natürlich auch für Service-Mitarbeiter im Sinne von, in meinem Kopf hake ich eine imaginäre Liste ab. Ja, habe ich herzlich willkommen geheißen, habe ich die Speisekarte gereicht, habe ich nach dem Aperitif gefragt, habe ich das erwähnt, also du kannst ja, das Gerüst ist ja relativ ähnlich. In der Küche ist das genauso. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir uns vom Gast manchmal wegbewegen. Ja, also man arbeitet eher für sich anstatt für den Gast. Wir sollten auch das liegt aber auch ein bisschen daran, weil wir vielleicht auch zu wenig Kommunikation mit dem Gast. Bei mir ist es relativ einfach. Ich frage meine Mitglieder, auf was habt ihr Bock? Weil egal, welche geniale Idee ich es auch empfinde, wenn man sie mir nicht abkauft, ist sie nicht genial.
Wenn da keiner Bock drauf hat, ist sie sowieso nichts.
Ich sage jetzt nicht, dass im Restaurant, ne, man fragen muss, auf was hast du Bock, und dann kommt Bockwurst oder Bratwurst und dann muss es, das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe schon manchmal auch das Gefühl, dass viele Restaurants auch so ein bisschen am Gast vorbeiarbeiten. Ja?
Das ist ja auch mein Lieblingsthema, so Plattitüden versus Verbindlichkeit. Ne? So, also wenn du irgendwo reinkommst und siehst so aus wie so ein gerupfter Vogel, dann möchte ich nicht hören, hast du eine schöne Anreise.
Ja.
Oder hat es ihm geschmeckt, klar. Und ich lasse irgendwie alles auf dem Teller liegen, ja, weil ja, so, und dann ist die Frage schon einfach für den Eimer.
Ja, ja.
Da muss man halt umschalten und sagen so, okay, warte, hier ist zwar normal Liste, aber die muss ich jetzt ignorieren. Und jetzt ist Plan B, nämlich mal wirklich fragen, was los ist. Ja, aber das können wenige.
Aber das können wenige, und das kann ich auch, und da nehme ich ja immer die Betriebe in die Pflicht. Das kann ich vom 20- oder 22-jährigen Mädchen auch nicht verlangen. Aber das ist völlig richtig, was du sagst. Ich habe ja in zwei Betrieben gearbeitet, wo wir Stammgäste im Schwarzwald war das ja Wahnsinn. Da sind ja teilweise die Enkel schon mit ihren Großeltern teilweise gekommen. Da siehst du ja drei Generationen. Aber da muss man fairerweise dazu sagen, ich kenne natürlich viele, viele Menschen, die einfach irgendwo nicht mehr hingehen. Und zwar nicht, weil man das Gespräch gesucht hat, sondern man hat das Gespräch nicht gesucht, und die stören sich an irgendeiner Kleinigkeit, wie zum Beispiel, da gehe ich jetzt schon seit 15 Jahren hin, komme ich an die Rezeption, dann fragen die mich doch tatsächlich nach einer Garantie also ich musste eine Kreditkarte abgeben als Garantie. Der hat wahrscheinlich 150.000, 200.000 Euro in 20 Jahren da ausgegeben.
Wahrscheinlich.
Aber das Mädchen hat natürlich unter dem Tresen eine Checkliste gehabt, für die Kreditkarte, ne, gefragt. Ja,
ja, klar.
Und da kann ich dem Mädchen jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise, sondern das muss halt einfach geschult werden. Und da kommen wir jetzt auch, so wie du halt sagst, da kommt halt einer gestresst, man weiß ganz genau, der reist um 20 Uhr an, obwohl irgendwo in der Liste steht, der kommt immer um 15 Uhr. Ja, da weißt du ganz genau, dass der irgendwo
im Stau stand.
Also, heutzutage kannst du googeln, wie sieht denn die Stauprognose innerhalb deiner Umgebung aus, wenn du weißt ganz genau, gib ihm irgendein nasses Tuch, lass ihn hinsetzen, schick ihn sofort aufs Zimmer, sag, wir checken dich morgen ein oder keine Ahnung was.
Ja,
aber das sind natürlich Schulungsmaßnahmen, die natürlich von oben geleitet werden müssen. Von Menschen, die Visionen haben, von Menschen, die was erlebt haben. Und ich hatte immer eine relativ einfache Prämisse. Wenn ich irgendwo weggegangen bin früher, ich hatte keine Kohle in der Hosentasche. Ja, da musste halt immer alles das, was ich gespart hatte, habe ich ja irgendwo in einem Restaurant damals schon ausgegeben. Aber wenn ich irgendwo gesessen habe und ich habe einen nicht sehr schönen Abend gehabt, weil man mich arrogant behandelt hat, weil ich natürlich kein guter Umsetzer war, weil man mich liegen gelassen hat oder nicht ernst genommen hat, dann wusste ich ganz genau, warum ich von morgens bis abends versuche, mein Bestes zu geben. Nämlich um meinen Gästen dieses Gefühl, was ich dort erlebt habe, nicht zu geben, zu ersparen. Und wenn ich irgendwo ein sensationelles Erlebnis gehabt habe und ich bin mit Gänsehaut und mit feuchten Augen da rausgegangen, wo ich gesagt habe, ich kündige morgen meinen Job, weil ich da anfangen will, dann wusste ich auch, warum ich von morgens bis abends mein Bestes gebe, nämlich genau um meinen Gästen dieses
Den Gefühl zu schließen.
Und das hat was mit positiver oder negativer Energie zu tun. Einfach nur hinzugehen und eine Bestätigung zu suchen, warum man besser ist als die, das bringt dir letztendlich nicht viel.
Ja. Na, die Frage ist, was kann ich dran lernen? Was gehe ich da raus?
Ja. Und das ist halt auch oft so ein bisschen bei uns so ein bisschen das Problem, dass natürlich heutzutage, und da würde es auch, wenn wir eine gemeinsame Sprache sprechen würden, glaube ich auch, dass man Menschen mehr dazu begeistern würde, im Sinne von, wisst ihr was, lass uns doch hier die 300 bestellten Lokale, können wir es uns leisten, unsere Mitarbeiter einmal oder zweimal im Jahr irgendwo bei jemand anderen einzuladen und ich zahle dir deine Fixkosten. Ich meine, am Dienstagabend vielleicht bist du ja nicht, weil ich glaube schon, dass es ein eklatanter Unterschied ist, in der Theorie jemandem zu sagen, was er zu tun hat, oder als sitzender Gast zu wissen und das mal zu erleben. Das sind so zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja? Und ich glaube, auch das hat auch ein bisschen was mit Schulung zu tun. Und wenn wir da eine einheitliche Sprache sprechen würden, ja, ein leerer Tisch ist ein leerer Tisch und deine Fixkosten sind deine Fixkosten, dann sagt, normalerweise kostet das Menü 200, mit Getränken 300. Komm, die Weinflasche bringt sogar meine Mitarbeiterin noch mit, weil ich habe noch Sponsorware bei mir im Keller. Wäre es möglich? Du musst auch nicht das Vollprogramm machen. Ich möchte nur, dass sie mal erkennt, wie das so ist. Ja, wie, die würden sich natürlich auch im Feinsten zwieren und die, also auch damit fängt es
an. Es findet ja statt. Ich meine, wenn ich jetzt, du ja auch, wenn du auf Instagram so guckst, wenn da irgendwelche Köche oder Servicekräfte sind, wie oft geben die ihre private Kohle aus, um bei einem Kollegen irgendwie 2-3 Sterne essen zu gehen?
Mega. Schulungsmaßnahmen, das sind
Wahnsinn.
Sensationell, müsste man eigentlich Chapeau, der identifiziert sich.
Weil sie Interesse an dem Thema haben.
So sieht's aus, ja. Und die kommen natürlich dann auch voll emotionalisiert wieder zurück und diese Emotionalität musst du irgendwie auch versuchen zu kanalisieren und dann für deine Mannschaft oder in deinem Lokal, in deinem Umfeld, in deiner Region, für deine Gäste das Bestmögliche rauszumachen. Und ich glaube, da haben wir noch einen relativ weiten Weg, was das angeht.
Ja gut, das ist ja schon mal gut, dass wir ein paar Ansätze durchaus hier gehört haben. Also gerade den mit dem zusammen was anpacken oder einen Pool bilden und daraus einfach, da kann man bestimmt was draus machen. Gäste. Ja. Was sagst du, also hier sind auch Gäste, die das hier hören, definitiv. Ja. Was sagst du einem Gast? Also so ein Tipp, den man dem nicht am Tisch sagen würde. Also wir haben zum Beispiel gehabt so, Tipp ist manchmal so ein Thema. Oder was ist bei Missing Performance oder sagt die Wahrheit oder so. Ne? Nicht TripAdvisor mitteilen, was gut und schlecht läuft, sondern dem Menschen, der vor dir steht, sagen.
Ja.
Keine Angst davor zu haben.
Ja, da gibt es bestimmt eine Million. Ja, also ich glaube auch, dass diese, heutzutage hat man ja, leider Gottes, das gilt ja für alle Menschen. Ich kann mich ja unter Bibi Blocksberg morgen irgendwo einloggen und selbst wenn es, ob das stimmt oder nicht stimmt, kann man ja immer etwas Negatives machen. Ich glaube schon, dass man immer, wenn etwas wirklich eklatant daneben geht, egal welcher Natur es ist, man auch mal ein oder zwei Nächte drüber schlafen sollte, aber man dann auch schon relativ deutlich kommunizieren sollte, dass das vielleicht nicht so ganz gut war, weil ich glaube auch, und das erkennen wir auch manchmal nicht, Gäste nehmen manchmal etwas wahr, was nicht so gemeint ist. Und das ist, was ich damit sagen will, ist halt, ein Gast, der natürlich nachher mit 2-0er Tür irgendwo sitzt, nachts um 11:30, nimmt einen Satz eines Mitarbeiters anders wahr.
Klar, völlig.
Also ich finde, und dann immer so generell, was ich aber so ein bisschen unfair finde, und das meine ich wirklich in aller Deutlichkeit, und das kann ich nur jedem Gast mitgeben, was völlig außer Frage steht und auch extremst unfair ist, wenn man in ein Lokal geht, das gilt für alle Bereiche in unserem Leben, wenn man irgendwo hingeht und da ist eine Mannschaft mit 20, 30, 40, 50 Mitarbeitern und ein Mitarbeiter hat etwas gemacht, was dir nicht passt, darfst du nicht alle verurteilen. Dann such die Kommunikation, sag, ob das ein Systemfehler ist, also sag dir zu allen, man ist blöd oder hat es nur der Mitarbeiter gesagt, weil ansonsten gibst du ja auch Menschen nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise auch Verbesserungsvorschläge zu bekommen und sie dann auch auszumerzen, aber es kann einfach nicht sein, dass man in irgendein Lokal geht, es passt einem die Nase eines Mitarbeiters nicht, der hat sich in einer einzigen Situation, eine Millisekunde im Wort vergriffen oder hat irgendetwas gemacht, was nicht korrekt ist.
Kann nur eine Kleinigkeit sein und schon ist Ober, ne?
Das kann manchmal
Augenschlag, kann alles sein.
So einmal in der Nase rumbohren und am Ohr, ich meine nicht, dass ich das gut finde, aber man darf dafür dann nicht das gesamte Unternehmen in Frage stellen. Das ist einfach absolut unfair. Das ist auch nicht loyal, das ist auch nicht ehrlich. Das hat auch meiner Meinung nach auch nichts mit einem guten Gast zu tun. Ja, und nur zu sagen, ich bezahle und dann verlange ich Perfektion, so einfach ist es dann letztendlich auch nicht, weil es kann nicht sein, dass ich jetzt, sagen wir mal, nur weil ich einmal eine Karte für irgendein Spitzenfußballspiel kaufe, verlange ich, dass die 5-0 gewinnen müssen. Ich meine, wenn ich Pech habe, verliert meine Mannschaft.
Also, kann durchaus
das ist,
passieren.
Das ist unfair. Ich finde das auch extremst unfair und da würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Ehrlichkeit auch von den Gästen wünschen und ich würde sie mir auch wünschen, das Gefühl, was ich ja jetzt habe, weil ich höre das ja oft. Ich habe jetzt das große, große Glück, in meinem Unternehmen zum Beispiel in der gesamten Bundesrepublik viele, heute bin ich hier, ich bin übermorgen in Stuttgart, danach bin ich in Hamburg, natürlich lernst du, aber die Leute, die mir sagen, ich gehe in dieses Restaurant, gehe ich nicht mehr hin. Ja, warum denn nicht mehr? Du bist doch früher hingegangen. Ja, die haben keine à la carte Karte mehr, die servieren nur noch ein 6-Gang-Menü und ich möchte einfach am Abend nicht mehr so essen. Ich würde mir da auch viel öfter eine Kommunikation zwischen Gastronom und Gast wünschen, weil der Gastronom ich kann das absolut nachvollziehen, dass man sagt, hör mal zu, ich muss das machen, weil ich kann nicht mehr alle Ware, das ist zu teuer und hier und da. Aber der Gast will vielleicht nur von dir hören, ich brauche halt einfach 150 Euro pro Person.
Genau, ja, dann mache ich das.
Ich will kein zwei Problem. Gänge, aber dann nehme ich halt eine Flasche Wein, die vielleicht ein paar Euro mehr kostet. Aber das ist doch auch in einer Kommunikationsphase ja das, was ich doch auch eigentlich letztendlich verlange. Weil ich kenne viele Menschen, die einfach nicht mehr so viel essen möchten, aber dafür trinken sie drei Flaschen Wein, was der andere nicht. Also ich meine, da gibt's so, also da würde ich mir auch manchmal oder öfter mehr Ehrlichkeit wünschen im Sinne von, hört mal zu, wir müssen jetzt einfach umstellen aus dem und dem Grund und das tut uns wirklich extrem leid, wir wollen keinen verlieren. Was können wir machen, damit ihr weiterhin unsere Gäste bleibt? Ja, weil, wie gesagt, manchmal fällt uns das manchmal auch gar nicht, ich muss mich da auch jeden Tag hinterfragen. Ja, das gilt ja für mich genauso wie für alle anderen Unternehmen auch. Ich muss mich auch immer hinterfragen, was ist gut für, wie kann ich meine Mitglieder zufriedener machen, wie kann ich sie glücklicher machen, welche Events müssen wir anbieten, damit sie auch irgendwo einen schönen Abend haben. Und ich glaube, und da muss man einfach fairerweise dazu sagen, da setze ich auch immer und immer mehr drauf. Gästen ist oft Perfektion auf Teller und vernünftig einsetzen und die richtige Temperatur beim Wein zu haben, nicht so wichtig wie emotionalisierten Gesprächspartner und vor allen Dingen emotionale Menschen.
Richtig.
Und das ist vielleicht auch noch der Schlusspunkt jetzt. Ich finde, und ich gucke zum Beispiel kaum Fernsehen, aber bei allen Leuten, die ja immer über die Tims und über die Steffens und über die Franks schimpfen, wenn wir das Medium Fernsehen oder wenn zumindest das Medium Fernsehen Köche nicht vor 10, 15 Jahren dahingestellt hätten, wo sie heute stellen, hätte die Branche in der Küche weitaus größere Probleme, wie klar, die wir heute zu haben. Da müssen wir eigentlich dankbar sein, ja, dass vielleicht die Köche, die heute im Fernsehen sind, vielleicht nicht unbedingt unsere Spitze repräsentieren, wie zum Beispiel andere Länder. Das können wir jetzt nicht den Köchen in die Schuhe stecken, sondern müssen sich natürlich auch alle anderen hinterfragen, warum du dann jetzt auch nicht ins Fernsehen gehst. Vielleicht kannst du nicht gut reden, vielleicht siehst du, also das ist ja auch wieder, aber das sind wir jetzt auch wieder in Deutschland, dass wir natürlich die Leute reden, dass wir sagen, okay, das sind nicht unsere Spitze, die repräsentieren nicht die Spitze unseres Berufes. Das mag ja sein, aber ich meine, das sind erfolgreiche Unternehmer und da habe ich auch riesen Respekt vor. Ja, das muss man nochmal ganz klar so sagen. Aber wir hätten ja wesentlich größere Probleme. Aber worauf ich hinaus will, ist, vom reinen wirtschaftlichen Denken werden sich die Restaurants zukünftig immer mehr damit befassen müssen, dass das Geld im Service eingespielt wird. Weil wenn ich in ein Restaurant gehe und ich esse Eingang, zwei Gänge oder das Menü, das ist fixiert im Geld. Menü kostet 100 Euro, kostet 100 Euro. Menü kostet 50 Euro, kostet 50 Euro. Aber der Service entscheidet, ob ich einen schönen, einen emotionalen, einen sensationellen Abend habe, ob ich mich wohlfühle, ob ich noch etwas bestelle mit noch einer Nachfrage. Der Service entscheidet, wie hoch letztendlich meine Rechnung ist.
Am Ende, die Rechnung kann schön gepimpt werden durch
Punkt.
Den Service.
Punkt. Fällig. Und da muss man fairerweise dazu, und da geht es nicht den Leuten das Geld aus der Tasche, das geht gar nicht, sondern das geht, die Leute geben ja auch in einem Wohlfühlatmosphäre, geben ja auch gerne Geld aus. Da geht es ja nicht um viel oder nicht, da geht es einfach nur darum, mit einer Service-Schulung zu sagen, selbst wenn du nur, kann ich Ihnen noch was bringen, wollen Sie noch was haben und sei es nur nachher noch ein Wasser oder irgendetwas anderes, aber Rechnungen bzw. die wirtschaftliche Macht wird zukünftig in 5, in 10, in 15, in 20 Jahren immer im Service sein. Und da geht es nicht darum, den einen oder anderen auszuspielen, das ist ja völliger Schwachsinn, aber, und ich gebe dir recht mit dem, was du am Anfang gesagt hast, bei dem ersten Besuch, nehmen wir mal wirklich im oberen Segment, bei dem allerersten Besuch pilgern die Leute zu 95% wegen dem Koch, respektive wegen der Küche hin. Beim zweiten ändert sich es schon, dann sind es vielleicht nur noch 65 oder 70. Ab dem dritten Mal, wenn der Service und das Ambiente nicht passen, kannst du kochen, was du willst.
Kommen die nicht
mehr. Und das ist auch immer das, was ich immer wieder erkläre. Wenn ein Mensch in ein Restaurant geht und der ist, sagen wir mal, nicht sehr, sehr gut, also ist vom Essen, ist nicht sehr gut, aber er fühlt sich pudelwohl, ist schockverliebt in den Service, in einem tollen Rahmen würde er hundertprozentig wiederkommen. Aber wenn ein Mensch sensationell, einmalig, einzigartig, außergewöhnlich ist und er wird beleidigt oder herablassend oder von oben arrogant behandelt, der geht dann nie wieder hin,
weil
so
gut
kannst du gar nicht kochen. Und das erklärt eigentlich quasi, wohin es auch zukünftig im Service hingeht. Natürlich, wir suchen halt solche Gastgeber. Ja? Gastgeber, Wohlfühlatmosphäre, Entspanntheit. Wir haben so viel Stress. Ja? Wir wollen uns fallen lassen. Und fallen lassen bedeutet nicht, dass ich mich nochmal hundertprozentig konzentrieren möchte, was da auf dem Teller alles letztendlich passiert, sondern das Abholen, das Abgeholt werden, ja? Das an die Hand nehmen und sagen, ist egal, du standst im Stau, du hast Stress, du, was weiß ich, irgendwie,
Firma läuft. Setz dich mal hin, ich mach dir jetzt mal einen schönen Abend.
So sieht's aus.
Das,
ja,
ist
das wird immer wichtiger sein. Ja, und ja, das kann nur vom Service gestemmt werden und auch nur vom Service gesteuert werden.
Perfekt.
Gut.
Schöner kann man das nicht beenden. Ich danke dir vielmals für den ganzen Input.
Ich bedanke mich.
Und ja, more to come demnächst hier auf diesem Channel.
Perfekt. Ciao, ja, viel Erfolg. Viel Spaß, danke.